North Sea International.
Ich war damals in Diskotheken beschäftigt. Und es gab eine Disc-Jockey-Organisation, die hieß DDO, Deutsche Disc-Jockey-Organisation. Und der Leiter, Klaus Quirini, schrieb damals die Mitglieder an, ich weiß nicht, wir hatten 500, 600 Mitglieder in Deutschland, schrieb die an, ob jemand Interesse hätte, an einem Piratensender mitzuarbeiten.
Ulf Posé ist heute Management-Trainer. Zuvor war er freier Mitarbeiter beim Westdeutschen Rundfunk. Populär wurde er als Ulrich von Radio Luxemburg. Bei Radio North International war er Hannibal the Cannibal.
Zwei Schweizer von Gloria International hatten die DDO angeschrieben, weil diese beiden Schweizer, der Herr Gschwendner und Herr Lütti, einen alten Piratensender aus England, das Schiff von Radio London, gekauft hatten, die Galaxy. Und sie wollten einen deutschsprachigen Sender dort implementieren und fragten, wo kriegen wir die Leute her? Also kamen die auf diese DDO. Und ich war Mitglied. Und er schrieb alle an, der Klaus Quirini, und ich habe mich beworben um so einen Job, weil Rundfunk war für einen Discjockey natürlich das höchste der Gefühle. Das war das Besondere. Und dann wurden wir eingeladen und dann hat Klaus Quirini aus den Bewerbungen 5 Leute ausgesucht. Ich weiß nicht, waren 80 oder 100, die sich beworben hatten von den 500. Und dann war ich einer der 5.
Das sah dann so aus, dass wir 7 dann in Düsseldorf am Flughafen saßen und plötzlich kam eine Stewardess auf uns zu. Und ein Kapitän von der Lufthansa, ob wir die Piraten seien. Und dann wurden wir in die Maschine gesetzt, in den vorderen Teil, und es ging nach Hamburg. Wir wussten also, dass wir in Hamburg auch wiederum empfangen würden, aber wir wussten nichts Genaues, sondern nur, dass es eben losgehen sollte. Und in Hamburg hat die Maschine dann die Passagiere ausgeladen. Ich hatte für den Kapitän des Schiffes, einen Holländer, hatte ich ein Paket Aachener Printen dabei, weil ich dachte, es ist eine nette Geste, etwas zu überreichen. Und dann rollte die Maschine weiter und da standen also jede Menge Journalisten und Kameras und wir waren der Meinung, dass also irgendjemand Wichtiges noch in der Maschine sein müsste und wurden dann aufgefordert auszusteigen, bis wir merkten, dass wir das waren.
Unter dem Künstlernamen Heinrich war Klaus Quirini einer der ersten deutschen Discjockeys und zwar im Aachener Scotch Club. 1963 gründete er die Deutsche Discjockey-Organisation und dann auch den Verband Deutscher Musikschaffender. Am 1. Dezember 1968 sollte er mit dem ersten deutschsprachigen Piratensender starten.
Und daraufhin kam ein Herr von der Deutschen Presseagentur, er wäre aus der Schweiz informiert worden, das war der Jonas Lüders. Und der hat uns in Empfang genommen. Und zuerst musste ich also mal für die anwesenden Kameras die Aachener Printen dem Kapitän pausenlos überreichen. Immer hin und her. Und alle riefen, bitte nochmal überreichen. Und und dann wurden wir fotografiert. Und dann ist der Jonas Lüders mit uns auf die Reeperbahn gefahren, ins Pressezentrum, in diesem Hochhaus, auf der obersten Etage. Und da haben wir dann einen mächtigen Schrecken bekommen. Da waren bestimmt 100 Mikrofone aufgebaut, 100 Journalisten, wie wir nachher erfuhren, aus der ganzen Welt, aus allen möglichen Ländern, die nun über dieses Projekt des ersten freien Radiosenders in Deutschland berichten sollte.
Ja, wie heißt denn das Schiff?
Das Schiff wird heißen Radio Nordsee. Der Name des Schiffes selbst kann noch geändert werden.
Ja, also ich habe hier eine Meldung, dass es ein umgebautes Küstenmotorschiff mit Namen Mio Amico heißt.
Das ist falsch. Der richtige Name ist bekannt. Ich kann ihn im Moment noch nicht sagen. Es ist ein früherer amerikanischer Minensucher. Mit 700 Bruttoregistertonnen. Und mit allen Annehmlichkeiten, die ein Discjockey haben kann. Eine schicke Kabine und die Sendevorrichtungen und die Ansagevorrichtungen sind alle so gestaltet oder so gebaut, dass der Diskjockey angenehm arbeiten kann. Das Einzige, wovor wir alle Angst haben, und das ist ja klar, da wir ja alle Landratten sind, das ist die See selbst. Mhm.
Wir standen in jeder Zeitung. Der Beat Club interessierte sich für uns, drehte ein 14-Minuten-Feature, was damals sensationell war, weil Beat Club war die einzige populäre Jugendsendung. Also wir waren ständig präsent in dieser Zeit. Und dadurch, nehme ich an, hat sich der Staat dazu entschieden oder wer auch immer, dieses Schiff weniger schnell auszurüsten. Und so schleppte sich das Woche um Woche dahin. Das Schiff war zwar sendetechnisch fertig, aber ansonsten nicht fertig. Und so saßen wir in Hamburg und nichts passierte, 6 Wochen lang. Und nach 6 Wochen meinten Gschwendtner und Lütti, ja, es wird nichts draus, wir stellen das Projekt ein und damit wurden wir wieder entlassen. Wir waren also populär, ohne eine Sekunde je gesendet zu haben.
Und erinnere ich mich noch sehr gut, da war vom Norddeutschen Rundfunk eine bekannte Journalistin, die hieß Marie-Louise, die nervte also irgendwie mit den Fragen, wie wir den kulturellen Bereich abdecken wollten. Also ich wusste noch nicht mal die Frequenz. Über kulturellen Bereich hatten wir noch gar nicht nachgedacht. Wir hatten das Schiff überhaupt noch nicht gesehen. Wir wussten überhaupt nicht, wo es lag, sondern nur, dass wir in Empfang genommen wurden. Und so ging das also mit Fragen von allen möglichen Sendern. Ich konnte also nur das berichten, was ich wusste, und dass wir ein Unterhaltungsprogramm machen wollten und eben mal etwas anderes als das, was man vielleicht so kannte, jedenfalls leichte Unterhaltung. Zu der Zeit liefen ja auch sehr viele deutsche Schlager, aber es war auch der Swing-Bereich war stark vertreten immer noch. Und wir hatten in den 60er Jahren auch viele schöne französische Lieder und eben das, was sich angeboten hätte. Ne? Und auch ein Freddie Quinn mit Heimweh. Es war jeden Tag eine neue Pressekonferenz, was Neues. Es ging weltweit durch die Medien, es wurde immer wieder darüber geschrieben. Bis dann eines Tages der Bundesrat ein Gesetz ratifizierte, das einem Deutschen verbat, an einem solchen Projekt gegen 2 Jahre Haft teilzunehmen, was für mich dann hieß, Abschied zu nehmen. Andere haben dann unter Pseudonym weitergemacht auf dem späteren Schiff Radio Nordsee von Meister und Schipoldier, das dann auch ausgelaufen ist und vor der holländischen Küste gesendet hat. Aber wir können von uns behaupten, dass wir die Pioniere waren und dass wir unseren Kopf dafür hingehalten haben, um den freien Rundfunk ins Gespräch zu bringen.
Und der Sender, wo das Schiff des Senders, wurde, wenn ich richtig informiert bin, bei der Howaldwerft aufbereitet. Das aber war eine staatliche oder halbstaatliche Werft. Und es wäre nie was passiert. Der Sender wäre sicher in See gestochen, wenn die beiden nicht dafür gesorgt hätten, dass die Discjockeys, diese 5, bekannt werden in Deutschland. Das haben die beiden versucht, bevor dieses Schiff ausgerüstet war. Und nun wurden wir populär dadurch, dass Pressekonferenzen einberufen wurden, dadurch, dass wir Interviews geben mussten. Und dann hat vielleicht der Staat oder wer auch immer sich überlegt, was kommt dabei raus, wenn der Staat etwas unterstützt oder halbstaatlich unterstützt, was letztlich untersagt ist, illegal ist. Denn Piratensender waren damals genauso illegal, wie sie heute illegal sind.
Illegal oder nicht, das war die Frage. Die Sender lagen außerhalb der Drei-Meilen-Zone in internationalen Gewässern und damit gilt dann das Recht des Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Und das war in der Regel Panama. Und dem Staat Panama war es ziemlich egal, ob irgendjemand vor der englischen oder holländischen Küste einen Sender betreibt. Das Senden vom Meer aus war also legal. Da die öffentlich-rechtlichen Anstalten die neue Konkurrenz zu Recht als gefährlich einstuften, mussten also über Umwege Gesetze erfunden werden, die das Betreiben der Schiffe unwirtschaftlich machten. Das geschah, indem die Bewirtschaftung oder finanzielle Unterstützung der Offshore-Radios unter Strafe gestellt wurde. Wer vom Schiff aus an Land fuhr, machte sich strafbar.
Und das zweite Radio Nordsee war viel bescheidener, was das betraf. Auch da gab es Riesenpresseberichte, aber wir auf dem Schiff kriegten nichts mit. Da kam mal ein Journalist rausgetuckert, aber es war nicht so gigantisch wie beim ersten Radio Nordsee. Insofern war der Kick weniger dieses Showgeschäft Popularität. Der Kick war eigentlich, gute Musik machen zu dürfen, wie in der Diskothek Rundfunk machen zu dürfen. Das war eigentlich der ausschlaggebende Teil dabei. Rundfunk war damals lahm, langweilig, uninteressant. Deutsche Schlager, Peter Alexander, Heinz Rühmann, was weiß ich, rauf und runter. Und wir durften jetzt moderne Musik machen nach unseren Vorstellungen. Das war eigentlich der Auslöser. This is the happiest place. Es gab zwei Schweizer, die den Gschwendtner und Lütti auf der technischen Seite unterstützen sollten. Das war der Edwin Bulje und der Erwin Meister. Das waren zwei junge Schweizer, die waren knapp 30, die beiden, die privat Amateurfunker waren und Elektrogeschäfte besaßen. Und die sollten dieses Schiff nun ausrüsten mit den entsprechenden elektronischen Teilen. Und so gab es schon eine Beziehung zwischen Gschwendtner und Lütti und zwischen Edwin Bulje und Erwin Meister. Und diese beiden hatten den Plan, so wie ich das heute weiß, damals wusste ich das ja noch nicht, diese beiden hatten den Plan, nachdem dieses erste Projekt schief ging, ein zweites Projekt, ein tatsächliches Radio Nordsee, auf die Beine zu stellen, das dann RNI hieß, also Radio Nordsee International, während das erste hieß nur Radio Nordsee.
Radio Nordsee International auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
Hier ist Radio Nordsee International mit seinem Testprogramm. Radio Nordsee International können Sie auf folgenden drei Wellen empfangen. Auf der Mittelwelle 186 Meter gleich 1605 Kilohertz. Auf der Kurzwelle 49 Meter Europaband gleich 6,21 Megahertz. Und auf UKW gleich 102 Megahertz.
Waschkörbeweise kriegten wir Post aus der ehemaligen DDR. Da wurden wir also offensichtlich sehr, sehr gut gehört. Wir wurden sehr, sehr gut gehört in den nordischen Ländern, also Skandinavien, Dänemark. Die schickten auch waschkörbeweise das Zeug zu uns. Schweiz ein bisschen, aber die Schweizer hatten, weil es ein Schweizer Sender letztlich ja war, auch durchaus sehr viel darüber berichtet. Es war auch aus der Bundesrepublik eine Menge dabei, aber lange nicht das, was aus der DDR kam.
This is Radio North Sea International, broadcasting on 186 meters of 1.605 megacycles in the medium wave band, on the 49 meter short wave band and on FM, channel 50 or 102 megacycles. Our mailing address is Post Office Box 113, Zurich 8047, Switzerland.
Und ich war damals nach Radio Nordsee 1 wieder zurückgegangen in die Diskothek, um wieder Geld zu verdienen und ging unter anderem dann in die Schweiz, hatte einen Job in der Schweiz bekommen, in Zürich, und ich war im Playground, hieß die Diskothek, beschäftigt, und die haben natürlich mit Radio Nordsee geworben. Ich hieß damals Pascal Posé. Pascal Posé von Radio Nordsee ist in dem Playground. Und das haben offensichtlich die beiden in irgendeiner Form mitbekommen. Und ich kriegte einen Anruf in die Diskothek, ob ich nicht Lust hätte, in den Highlife Club zu kommen. Kiss me three times, the three kisses of love. Und dann erzählten sie mir von ihrem Projekt. Das war 69. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf diesem zweiten Piratensender mitzumachen als Diskjockey. Rundfunk war mein Traum, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und dann schleppte sich das ein bisschen. Ich hörte also in der Diskothek auf, fing bei Edwin Bulje und Erwin Meister an und habe dann in diesem Highlife Club die ersten Bänder produziert, die gesendet werden sollten in der Anfangsphase, in denen es darum ging, die Reichweite zu ermitteln, wie weit kann man uns hören, auf welchen Frequenzen senden wir oder so. Und da habe ich massenhaft Bänder produziert und hatte den Job als Rundfunkjockey, später dann auf dem Schiff natürlich auch.
Hier ist Radio Nordsee International mit seinem Testprogramm. Radio Nordsee International hat soeben vor wenigen Minuten sein Testprogramm auf UKW aufgenommen. In wenigen Tagen folgen dann Testprogramme auch auf der Mittelwelle und auf der Kurzwelle. Da haben wir sogar zwei Wellen, da können Sie uns auf zwei Wellen empfangen. Radio Nordsee International ist ein unpolitischer Sender. Wir bringen zu 90% Musik, 10% bleiben dann für Informationen, Nachrichten und Werbung. Also bei uns bei Radio Nordsee International wird keine Politik betrieben.
Das war in Scheveningen. Das Schiff lag ja zunächst vor Scheveningen am Pier, und Ich kam nach Holland, fuhr hoch an meinem ersten Sendetag. Es war verdammt schlechtes Wetter. Es war ein kleiner Kutter, der rausfuhr zu der Mebo 2. Meister und Bullier, das war die Abkürzung für das Schiff, Mebo 2, Mebo 1 und Mebo 2. Mebo 1 war zu klein, deswegen haben die ein größeres Schiff gekauft. Es war ein relativ kleiner Kutter, ich hatte einen Koffer mit, in dem ich all meine besonderen Schallplatten hatte. Als Discjockey hatte man damals seine eigenen Schallplatten, alles nur Singles. Und da hatte ich einen ziemlich großen Koffer dabei, um den ich Angst hatte, dass der mir nicht ins Meer kippt. Das war so meine größte Sorge. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, ist, mir wurde fürchterlich schlecht auf diesem kleinen Kutter und hoffte, wenn ich auf dem großen Schiff bin, dass das aufhören würde mit dem Schlechtwerden. Das große Schiff schlingerte aber nur etwas langsamer und etwas weniger intensiv, aber schlecht wurde mir da genauso. Das war so mein erster Eindruck.
North, South, East and West.
This is the sound of radio, North.
I don't know. West could be a good idea for a change.
Der zweite Eindruck, das Schiff war für damalige Verhältnisse gigantisch ausgerüstet. Wir hatten da zwei Studios, die waren hochmodern, das war wirklich das Feinste vom Feinen. Wir hatten wunderbare Kojen, Räume für die Discjockeys, auch für die Mannschaft. Das war sehr, sehr luxuriös für damalige Verhältnisse ausgestattet. Es war alles da, was das Herz begehrte und der Captain war unheimlich nett. Das war so ein knuffiger kleiner Kerl, der begrüßte einen auch sehr freundlich und insofern war mein erster Eindruck, das wird ein Traum, wenn nur diese blöde Kotzerei nicht wäre.
This is Radio Nordsee International, AM and FM.
Und wenn die mich 6 Monate damals da eingesperrt hätten, wäre mir in der Situation völlig gleichgültig gewesen, weil der Traum ging so ein Stück in Erfüllung. Es war aber nur ein Teil eines Traums. Dadurch, dass ich die Bänder in Zürich produziert hatte, hatte ich ja schon einen ersten Einstieg und war eigentlich nur heiß darauf, endlich aufs Schiff zu kommen, endlich live zu senden. Insofern war da keine besondere Spannung, was nimmst du mit, was nimmst du nicht mit. Ich war in Zürich als Discjockey engagiert, das heißt, alles, was ich besaß, nahm ich auch mit aufs Schiff. Ich hatte keine Wohnung. Meine Eltern wohnten in Mönchengladbach, aber ich war ja seit Monaten unterwegs, auch in der Schweiz. Ich war ja über ein Jahr in der Schweiz. Also nahm ich das mit, was ich besaß. Und das waren halt ein paar Klamotten und es waren Schallplatten. Mehr hatte ich nicht. Ich hatte keine Möbel oder irgend sowas, sondern ich wohnte in Zürich auf einem möblierten Zimmer. Also insofern war das auch kein Problem. Darüber musste ich nicht nachdenken.
Hallo. This is Betula Clark, welcoming you to Radio Nordsee International and hoping you'll enjoy my brand new record, Wedding Song.
He is now to be among you at the calling of your heart. Rest assured this troubadour is acting on his part. The union of your spirits here has caused him to remain or whenever to
Zum ersten Mal habe ich Seesender gehört im Jahre 1967. Da war ich erst 12 Jahre alt. Diese Seesender haben mich von Anfang an fasziniert, einfach deshalb, weil sie andere Musik gespielt haben. Das deutsche Radio war damals für Kinder oder Jugendliche ziemlich langweilig. Allenfalls Radio Luxemburg konnte man hören mit Frank Elsner. Aber ich bin dann schnell auf diese Seesender gekommen, wusste allerdings noch gar nicht, dass es Sendungen von einem Schiff waren.
Martin van der Veen ist Seesender-Fan. Er hat mehrere 1000 Stunden Programme archiviert und betreibt eine eigene Internetseite zum Thema.
Das ist auch in den deutschen Medien damals recht intensiv angekündigt und begleitet worden, sodass man schon hier und da was gelesen hatte. Und so habe ich eigentlich von Anfang an schon die ersten Kurzwellensendungen von Radio Nordsee auch verfolgt. Habe mir dann noch im selben Jahr ein erstes Tonbandgerät gekauft, um Mitschnitte machen zu können. Vor allen Dingen fand ich auch faszinierend, dass es deutschsprachige Sendungen gab. Nicht? Also es war ja damals der Horst Reiner schon bei der Eröffnungssendung dabei. Hannibal hatte erste Testsendungen gemacht, die noch von Band kamen. Und Das war so eine Mischung aus Faszination und Enttäuschung zugleich, weil diese deutschen Sendungen waren eigentlich auch gar nicht so gut anzuhören, waren eher amateuristisch gemacht. Aber vielleicht war das ja auch wieder das Interessante daran, dass man die Vorstellung hatte, da arbeiten Leute auf einem Schiff bei Wind und Wellen, sind nicht viel älter als man selbst. Sie tun etwas, was nicht so ganz legal scheinbar war. Das Ganze ist auch so ein bisschen mit einer Spur von Abenteuertum verbunden und das hat eigentlich dann viele Leute fasziniert.
Wir saßen in Zürich. Das Gesetz gegen Piratensender wurde in Deutschland ratifiziert. Ich war ja schon bei dem ersten Radio Nordsee gewesen und dadurch so eine kleine vorsichtige Popularität hatte ich dadurch bekommen. Und nun haben wir überlegt, was passiert eigentlich, wenn du nach Deutschland fährst, nach Hause fährst? In der Schweiz konnte mir ja nichts passieren, aber nach Hause fährst und irgendeiner kommt auf die blöde Idee und zeigt dich an, weil du so einen Piratensender unterstützt. Man konnte bestraft werden mit bis zu 2 Jahren Gefängnis. Ich aus heutiger Sicht würde ich sagen, mir wäre gar nichts passiert, weil es ging nicht um die Discjockeys in diesem Gesetz. Aber damals habe ich das anders gesehen. Und dann haben wir überlegt, wie könnte ich heißen, damit dieser Name Pascal Posé aus der Schusslinie kommt. Und ich weiß nicht mehr, wie das entstanden ist, aber wir haben irgend so rumgeblödelt und dann hat irgendeiner gesagt Hannibal und der Nächste sagte, viel versuchte zu dichten und sagte dann Hannibal the Cannibal from Radio Nordsee International. Und das war's dann.
Ja, da sind wieder die drei Wellen von Radio Nordsee International, die jeden Tag für Sie in der Luft sind, die jeden Tag für Sie aussenden, damit Sie ein ganz, ganz klein wenig gute Musik hören können. Und das können Sie jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts bei Radio Nordsee International. Und nach unserem Testprogramm beginnt unser richtiges Programm morgens um 6 Uhr bis 10 Uhr. Ein deutschsprachiges Programm von 10 bis 17 Uhr, ein internationales Programm in mehreren Sprachen. Und natürlich von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts ein englisch sprechendes und deutschsprachiges Programm für die Hörer von Radio Nordsee International.
Die Seesender waren für viele junge Menschen gleichbedeutend auch mit, wir tun hier etwas, was nicht ganz legal ist. Wir spielen Musik, die den älteren Menschen, den Eltern, den Lehrern nicht gefällt. Wir machen Sendungen, die eigentlich verboten sind, die die Behörden nicht wünschen. Wenn ich jetzt ganz hochtrabend wäre, würde ich sogar sagen, das ist noch so ein Schwung der Protestzeit aus der 68er Zeit, der da noch so mit übergeschwappt ist.
Radio Mabel Ship on number 2. Yeah, and we are on the air every day on medium wave. 186 meters, that's 1,605 kilocycle. On shortwave, 49 meters, that's 6.210 megacycle. And on FM, 102 megacycle. Ja, meine Damen und Herren, wir sind immer wieder in der Luft, wir sind immer wieder dabei, wir senden jeden Tag für Sie von 6 Uhr bis 1 Uhr nachts.
Auf dem Piratensender gab es keine Absprache. Wir haben gespielt, was wir wollten. Wir hatten das Problem, dass Radio Nordsee keine Schallplatten besaß. Das war das Problem des Senders. Also bin ich damals, der zweite Jockey, der dazu kam, war Horst Reiner, ein Österreicher, der in Krefeld in einer Diskothek damals arbeitete und eigentlich mehr Tanzmusik auflegte. Also der spielte viele deutsche Schlager. Und mit ihm gemeinsam bin ich für Radio Nordsee 2, weiß nicht, 4 Wochen, 6 Wochen durch Deutschland gereist und habe jede Schallplattenfirma mit ihm gemeinsam besucht und gefragt, ob die uns denn ein paar Schallplatten schenken würden für diesen Sender. Und die Schallplattenfirmen waren oft sehr freundlich in den Dingen und sagten, Mensch, wenn ihr junge Musik spielen wollt, wir brauchen Airplay, dann wunderbar, nehmt mit, was ihr wollt. Und dann haben wir das in den Kofferraum gepackt und sind dann weitergefahren. So haben wir die ersten Schallplatten für den Sender gehabt und durften natürlich dann spielen, was wir wollten. Und wir nahmen halt die Musik, die wir gut fanden. Der Horst Reiner nahm mehr deutsche Schlager, der hat auch deutsche Schlager auf Radio Nordsee gespielt und ich war anglophil. Ja, das war damals einfach so.
Radio Nordsee International sendet Ihnen ein Programm in mehreren Sprachen.
Von 6 Uhr früh bis 10 Uhr hören Sie ein deutschsprachiges Programm.
Von 10 Uhr bis 17 Uhr senden wir ein mehrsprachiges internationales Programm.
Und von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts hören Sie uns in englischer und deutscher Sprache.
Die Betreiber der Seesender hatten sicherlich andere Ziele. Sie wollten kommerzielles Radio einführen, wollten damit auch Geld verdienen. Aber viele der Hörer haben eben dieses Abenteuertum auch damit verbunden und waren davon in erster Linie fasziniert. Und gerade Radio Nordsee ist ja so ein Sender, bei dem sehr viel passiert ist. Nicht? Es gab zum Beispiel die Störsendungen vor der englischen Küste, also die englischen Behörden haben sich tatsächlich einfallen lassen, wir stören das Radio einführen, wollten damit auch Geld verdienen. Aber viele der Hörer haben eben dieses Abenteuertum auch damit verbunden und waren davon in erster Linie fasziniert. Und gerade Radio Nordsee ist ja so ein Sender, bei dem sehr viel passiert ist. Nicht? Es gab zum Beispiel die Störsendungen vor der englischen Küste, also die englischen Behörden haben sich tatsächlich einfallen lassen, wir stören den Piraten mit einem komischen Geräusch, was für die Ohren schwer erträglich war. Und so hat also Radio Nordsee dann im ersten Sendejahr immer wieder die Frequenz gewechselt. Alle 2-3 Wochen war wieder eine neue Frequenz zugange. Man erhoffte sich dann, dass der Störsender nicht mitfolgen würde, hatte aber getan. Und so war das so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das macht schon eine gewisse Faszination aus.
The following is a statement issued by the directors of Radio Nordsee International. Radio Nordsee moved to the frequency of 1230 kilocycles to 44 meters because this frequency does not cause any interference to emergency broadcasts or legally authorized stations. However, the British government has accused us of interfering with other stations, although no proof can be found of this, and certainly no complaint has been received by our offices in Zurich.
Wir waren vor England, das erinnere ich noch, und haben gesendet, und wir hatten Frequenzprobleme, das heißt, wir haben auch Frequenzen gewechselt. Und unter anderem sind wir auf eine Seenotfrequenz gegangen, ohne dass wir das wussten. Wir wussten nicht, das ist eine Seenotfrequenz, keine Ahnung. Wir wussten als Discjockeys ist das eh nicht. Wenn, hätte das der Captain wissen können oder unser Funker oder wer auch immer. Aber wir wussten das nicht. Aber in England ging natürlich der Teufel ab, weil wir belegten eine wichtige, für die Seenot wichtige Frequenz. Also, was passierte? Es war wunderschönes Wetter. Weiß ich noch wie heute, ich lag oben an Deck und habe mich gesonnt so ein bisschen. Und auf einmal tuckert um uns ein Kriegsschiff herum. Richtig, mit Kanonen, mit allem drum und dran. Und das legt so nicht bei, also kommt nicht ran, bleibt in einer gewissen Entfernung, weiß ich nicht, 500 Meter höchstens. Und dann kommt der Captain etwas aufgeregt und erzählt, dass wir die Sendungen einstellen sollen.
We would remind the British government that all frequency infringement allegations must be investigated by the Intertelecommunications Union in Geneva. That's the body that controls all European frequencies and prevents nations having to handle complaints with other nations personally. This would have been the legal method of investigating the alleged interference rather than the chosen illegal jamming of Radio Nordsee, the cost of which the British taxpayer has to provide. No free Western country has ever jammed a free broadcasting station, even in times of war. Radio Nordsee trusts that the legal right we have to broadcast without interference to you will soon be restored. Radio Nordsee International intends to remain on the air.
Und dann haben wir noch so rumgeflaxt, ja, was wollen die denn machen? Und dann hat er gesagt, das haben die schon gesagt, die richten gleich die Kanonen auf uns. Und das konnte man auch sehen, dass sich so diese Kanonen drehen, die hatten nie geschossen, natürlich nicht, aber da war ein Bedrohungspotenzial. Und da habe ich so ein bisschen Schiss gehabt. Und dann haben wir nach Holland gefunkt, also den Edwin Bolje angefunkt, der war in Holland, in Scheveningen, und haben gefragt, was wir machen sollen. Und dann hat, das weiß ich noch wie heute, und dann hat der Edwin Bolje, das hörten wir in der Captainskabine, das ging über Lautsprecher, hörten wir alle mit, ganz aufgeregt. Dann sagt der Leute, habt ihr eine Pistole an Bord? Und dann sagt der Captain, ja, weil der Captain hatte offensichtlich eine. Dann sagt er, okay, dann wehrt euch. Das war alles.
In the north, the rest of the afternoon and evening will be cloudy with rain and drizzle, but tonight is expected to be dry. The outlook is cool and cloudy with rain at times.
R&I. Super hit two, hit two, hit two.
This is Oscar Harris and the Twinkle Stars and a record called Soldier's Prayer. Number 3 last week, come on to number 2 this week.
Ich bin in einer ziemlich ungünstigen Empfangslage gewesen, wohl zu weit weg von den Piratenradios. Hab trotzdem immer wieder versucht, sie zu bekommen und bei entsprechenden Wetterlagen sie auch bekommen. Umso faszinierender war das natürlich. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ein solches Radio, also Radio Caroline, wenn es das auf UKW gegeben hätte, hätte ich mal interessiert reingehört und hätte gesagt, interessant. Und wäre dann möglicherweise zur Tagesordnung übergegangen. Aber das unglaublich Spannende war ja, kommt der Sender rein, kannst du ihn jetzt hören oder nicht? Und wenn du ihn hören konntest, in Norddeutschland, dann hast du ihn nur sehr vorübergehend gehört. Vielleicht mal Viertelstunde, halbe Stunde. Manchmal fadete der auch immer hin und her.
Werner Reinke, der große Hitradiomoderator, erst bei Radio Bremen, später und heute auch wieder beim Hessischen Rundfunk, erinnert sich an seine Erlebnisse mit den Seepiraten.
Und dann kam die neue Platte von, you name it, ja, der Beatles, der Kings, der Stones, der Small Faces oder was. Und das wurde dann mit glasklarer Qualität, Mittelwellenqualität angesagt.
And now the latest hit by the Small Faces, Ichiku Park. Und dann hast du die ersten Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du und dann war er weg. Ja? Und dann hast du dich zu Tode geärgert. Wie geht die Platte? Ja? Und dann wolltest du es wissen, dann bist du dran geblieben. Hast du wieder ein paar Sekunden von Ichiku Park gehört und dann war es wieder weg.
Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spots. To Ichiku Park, that's where I've been.
What did you do there?
I got high.
What did you feel there?
Well, I cried.
Why the tears there?
Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.
They all come out to groove about, be nice and have fun and listen.
Man darf ja nicht vergessen, dass damals auch die Platten in Deutschland später erschienen, zum Teil Wochen später als in England. Das ist ja inzwischen alles ganz anders. Die weltweiten Marketingstrategien gab es ja damals gar nicht. Wenn Manfred Mann Mighty Quinn rausgebracht hat, dann kam das in Deutschland 4 Wochen später. Und ich habe damals zum Beispiel Schallplatten, als ich Discjockey war, Ende der 60er Jahre, Schallplatten aus London importiert. Und ich war der erste Tanzschuppen-DJ, der Mighty Quinn von Manfred Mann spielte und solche Sachen.
It's all too beautiful. It's all too beautiful.
Die Discjockeys der Seesender haben mehr so auch die Sprache der jungen Leute gesprochen und man hatte so den Eindruck, dass das sind welche von uns. Da ist also nicht so ein Abstand dazwischen, sondern die sprechen unsere Sprache, die spielen unsere Musik und wir können uns damit identifizieren.
Wir hatten keinen Anzug an, wir hatten einen Overall, Stiefel und lange Haare, ja, also eine andere Welt. Mich hat die Kohle nicht interessiert. Mich interessierte diese Welt, dieses Rundfunk machen dürfen, Schallplatten spielen dürfen, das war für mich eine tolle Sache. Mit 22 ist so eine Welt auch sehr akzeptabel. Ich war noch nicht auf dem Trip, du musst doch mal dein Leben finanzieren, du willst vielleicht mal eine Familie gründen, du brauchst einen gesettelten Beruf. Das hat mich nicht interessiert, mit 22 überhaupt nicht.
This is Jenny Kaufman from Earth and Fire, listening to the Mike Ross Show.
Thank you, Jenny. Oh, isn't she gorgeous? Back to records, he crying, back to records. This is a hippie of mine, or a former hippie. Comes from a fella called Brenton Wood. It's the old Sam Cooke number called Another Saturday Night. Well, why not? Tonight Saturday, huh?
Das war ja durchaus unterschiedlich, wie in Deutschland Radio gesendet wurde und wie das im Ausland, Beispiel Luxemburg, Beispiel dann auch die Piratenradios, gemacht wurde. Deutschland war ja dann eher so der Verkündungsfunk. Meine Damen und Herren, in den nun folgenden 55 Minuten hören Sie einen bunten Strauß aus Melodie und Rhythmus, vorgetragen von Interpreten wie, und dann wurden die aufgezählt und dann gab es eine Stunde Musik. Also den Discjockey gab es fast nicht.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Premieren gibt's viele, auch wir haben heute Abend Premiere. Ob's aber ein Serienstück werden wird, das wird zumeist nicht vom Premierenpublikum entschieden, auch nicht von den gestrengen Rezensenten, sondern vom Normalverbraucher, von jenen Menschen, die die Karten kaufen für die 5., 10., 20., 50. oder gar 75. Vorstellung.
Der Unterschied damals war eben signifikant zwischen der deutschen Art, Radio zu machen, und der ausländischen. Und es war signifikant, wie Musik wahrgenommen wurde von deutschen Rundfunkstationen, populäre Musik wahrgenommen wurde und wie sie von ausländischen wahrgenommen wurde. Die Deutschen haben dann immer verkündet, sie würden jetzt etwas ganz Besonderes spielen. Es gab auch nur vielleicht eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang richtige Popmusik, populäre Musik. Deswegen hast du dich eigentlich nur selten mit deutschen Sendern aufgehalten.
Keine Schlagerfesti-Rivalität ohne Verdächtigungen. Doch wie es auch immer zu der Wahl des österreichischen Grand Prix-Beitrages gekommen sein mag, die Jury hat sich, wie gleich zu hören, sicherlich nur von dem Gedanken leiten lassen, einen Beitrag zu finden mit Udo Jürgens Touch.
Get yourself an earful of rock and roll.
Feel any word I say. Any word I say right now. Any word I say.
What we said was, get yourself an earful of rock and roll, which is what you can do every Friday night between 10 and 12 midnight. Brian McKenzie's Rock and Roll Special.
Sie haben es nicht nur runtergespielt, du hast halt auch gehört an den Discjockeys, dass denen das unglaublichen Spaß macht. Die sind richtig reingetaucht in die Musiken.
Hi there, good people, this is Graham Gill. Every Sunday night between 10 and 12 midnight, you can hear the RNI Request Show.
Zu den stilistischen Mitteln darf man vielleicht sagen, dass die Talkovers, das heißt das Zuquatschen des instrumentalen Vorlaufes eines Titels, das war ja eine Kunstform. Das haben ja die Radio Luxemburg und die Piratensenderleute und dann viel später BFN erst, AFN auch schon ziemlich frühzeitig, die haben das ja sozusagen erfunden. Und das machte die Sendung scheinbar viel, viel schneller, als wenn du eine Musik hast, die Musik geht zu Ende, dann kommt ein Ansager, sagt, das war und jetzt kommt und hören Sie bitte jetzt und dann kommt die nächste Musik. Die haben bereits in die Ausblende der einen Platte reingeredet und haben unter sich sozusagen unter ihrer Sprache die nächste schon abgefahren und den instrumentalen Vorlauf der nächsten Platte zugequatscht und haben gesagt, and here's the latest by the Beatles. Bumm, und dann sangen die Beatles. Und das übte auf mich auch eine handwerkliche Faszination aus. Wie machen die das? Wie kommt das, dass das immer ganz genau hinkommt?
Well, unfortunately, ladies and gentlemen, if you weren't tuned in last night, you've got to wait a whole 6 days till next Friday. No prizes for getting this record right. It comes, of course, from Medicine Head. The title's One and One is One. Yes, well, that depends on the situation, really, doesn't it?
Don't need nobody.
Die hatten ein sehr klares Verständnis von dem, was Hörer gern hören. Wie man ein Programm zusammenstellt, wie lang eine Moderation sein darf, wie man in eine Schallplatte hineinspricht, das kannte ich zwar aus der Diskothek schon, aber die waren sehr präzise. Das hört sich alles unheimlich leicht an, was die gemacht haben, aber da steckt eine unglaubliche Präzision dahinter und die war trainiert. Und das haben die weitergegeben.
Wenn die fertig sind mit ihrer Ansage, beginnt der Gesang. Das wäre heute zu Digitalzeiten überhaupt kein Problem mehr. Da läuft eine Uhr mit und die zeigt dir noch so und so viele Sekunden bis zum Gesang. Damals musstest du die 52 Sekunden Hotel California Vorlauf auswendig können, um darüber 52 Sekunden lang Sinnvolles zu referieren und dann genau beim Gesang rauszukommen. Und auch das hat mich sehr, sehr fasziniert.
Die hatten ein sogenanntes Format Play. Das kannte man in Deutschland nicht. Ich hatte da nie von gehört. Format Play hieß, um den Hörer bei der Stange zu halten, um den Hörer zu animieren, nicht wegzuhören, sollte man sein Programm nach einer bestimmten Struktur aufbauen. Das nannten die Format. Man begann immer mit einem Top-Ten-Hit. Stand da auch. Erste Platte, Top-Ten-Hit. Dann zweite Platte, auch Top-Ten. Dann durfte die dritte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, dann durfte die dritte ein Oldie sein. Und da war in das Format eingebaut auch sehr progressive Musik.
Deren vorrangiges Stilmittel war das schnelle Fahren. Sich nicht aufhalten mit irgendwelchen Sinnlosigkeiten, die den Hörer dazu bringen könnten, heute würde man sagen zu seppen, aber das gab es damals in dem Sinne als, weder als Begriff noch als Problem. Du bist da dran geblieben, du hast nicht gesappt. Wenn du Radio Caroline hören wolltest, dann wolltest du Radio Caroline hören und dann hast du das eine Stunde gehört oder zwei. Du hast den Sender nicht gewechselt, weil es auch die Auswahl in der Form gar nicht gab und weil es zu diesem Stil überhaupt keine Alternative gab.
Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, was Sie gesagt haben, was nicht gut ist, ist Stücke zu nehmen, die damals länger waren als 5 oder 6 Minuten. Aber wenn man heute Bände hört aus der Zeit, da sind Stücke bei, da frage ich mich, welcher Rundfunk würde sich heute trauen, sowas zu spielen?
See the blind man shooting at the world. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head.
Fernsehens. Es gab Riesenstars bei diesen Sendern, nur habe ich in Deutschland davon relativ wenig mitgekriegt. Ich habe eigentlich mehr über diesen Starkult erfahren, über die 3, 4 Discjockeys, die bei uns an Bord waren. Also Roger Twigaday, Andy Archer, Carl Duncan, Carl Mitchell und Mark Wesley. Das waren die 5 Kollegen, mit denen ich damals zusammen war. Und 2 von denen, Carl Duncan zum Beispiel, war in England ein extrem populärer Discjockey. Der war wirklich sehr, sehr bekannt.
Also in meinem Falle, wohlgemerkt, ich war ja unter ganz schlechten Empfangsbedingungen da. Ich hab's genommen, wie es kam. Ich konnte da nicht aussuchen und es hat auch die Empfangsqualität gar nicht ausgereicht, um unterscheiden zu können, ich möchte jetzt eine Stunde lang diesen Discjockey hören oder so, sondern ich wollte einfach das Erlebnis Radio haben und ich selber habe da nicht unterschieden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass in den Bereichen, wo man das in besserer Qualität empfangen konnte, nicht so verrauscht und nicht so fading, dass man da durchaus auch seinen Lieblingsdisjockey gehabt hat und die Lieblingsverkaufe und das hören wollte. Bei mir, wie gesagt, war das Hörerlebnis an sich das Wichtigste.
Mir ist das selber auch passiert, aber ich habe das nicht richtig registriert. Es gab sogenannte Discjockey-Polls in England, also Beliebtheitsumfragen. Und eines Tages kommen die Engländer wieder an Bord. Ich bin ja nicht nach England, wenn ich frei hatte, gefahren, sondern nach Hause oder so, nach Deutschland. Kommen die und erzählen mir, Mensch, du bist in England eine große Nummer. Ich sag, wie, ich bin in England eine große Nummer. Ja, du bist vom Melody Maker im Discjockey-Poll der erste und einzige deutsche Discjockey, der zu den 4 oder 5 beliebtesten Discjockeys Englands gehört. Das fand ich dann zum Piepen. Ne? Ja, das ist nicht wahr. Gelesen habe ich es nie. Ich habe also nie die Zeitung von Melody Maker bekommen. Ich weiß es nur von meinem Roger Twigaday hätte es mir damals erzählt. Er hat gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache. Also man hat das nicht registriert. Das war abgeschottet. Und wenn Sie auf so einem Schiff sind und abends ins Bett gehen oder so, es trifft Sie ja niemand. Insofern kriegen Sie das nicht mit, Popularität nicht mit. Ich wusste nur, meine englischen Kollegen sind in England sehr populär. Und ich weiß heute vom Roger Twigaday, dass wenn solche Events in England sind, da kommen 5.000 bis 10.000 Leute zu diesen Offshore oder weiß ich nicht wie viel, aber so um den Dreh rum muss das wohl sein, kommen Menschen, die sich dafür interessieren, für diese Welt. In Deutschland hat Piratenfunk nicht diese Art von Tradition.
Das waren ja teilweise das, was man heute als Musikkult der 60er Jahre betrachtet, das haben ja wesentlich diese Radiostationen mit zu verantworten. Nicht umsonst haben The Who auf eins ihrer Alben die Radio London Jingles mit draufgepackt.
You're a pussycat, you're where it's at, the one that's in on every play.
The EM Sound.
Big girl.
Speak easy, drink easy, pull easy.
Deceive me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes.
Die Seesender waren die ersten Privatradios in Europa. Sie haben die Rundfunkentwicklung wesentlich mitgeprägt. Den Bewahrern des konservativen, öffentlich-rechtlichen Programms waren sie ein Dorn im Auge. In England waren die Offshore-Radios kurz vor dem Verbot Wahlkampfthema. Auch die Holländer hatten ihre liebe Not mit der Radioprohibition. Allerdings lieferten die Piraten, die sich in den 70er Jahren dann lieber Free Radio nannten, durch Räuber- und Gendarmgeschichten und einen Mord selbst genug Gründe für ihr Verbot. Hans Knott, der Seesenderforscher, berichtet.
Anfang 60er Jahren, da hatten wir Caroline und London als große Stationen in 64, 65. Und da kamen auch sehr viele kleinere Stationen. Zum Beispiel wurden ehemalige Forten in der Themsmündung gebraucht, die während der Zweite Weltkrieg gebaut wurden, als Senderstation. Radio City war eine davon. Und der eigene Reginald Calvert hat einen Sender gemietet und Absprachen gemacht mit einer der Caroline-Direktoren. Und wenn er das nicht nachkam, hat der Alan Crawford gefragt, ich wünsche meine Sender zurück, das geschehe nicht. Dann ist er am einen Abend nach das Haus gegangen von Calvert und ist da einen Streit zwischen die beiden angefangen und es endete mit das Totschießen von Calvert durch Alan Crawford.
Radio North Sea.
It's too much.
Pop and
Yesterday.
Ein anderes Beispiel ist in 1971 der Leitung von Veronica entschloss, dass das Ende sollte kommen für Radio Nordsee. Es ist so, dass wenn die Schweizer Meister und Bouyer das Schiff der Mevo 2 in 1970 ausgerüstet haben, hatten sie kein Geld mehr, sind sie nach Veronica gegangen, haben sie 1 Million Gulden bekommen. Dann hat Veronica-Direktor Verwey gesagt, okay, 1 Million wird gegeben, wir müssen das später, wenn das zurückverdient ist, wieder zurückbekommen, aber Radio Nordsee soll niemals für die holländische Küste in holländische Aussendungen machen. Dann hat einige Monate später Meister und Bouyer doch eine holländische Gesellschaft eingeladen, um holländische Sendungen zu machen. Dann war es nämlich möglich, Werbung zu bekommen. Dann entschloss die Eigner von Veronica für das Gericht zu gehen. Und der Richter hat gesagt, ich kann nicht sagen, während die Sendungen in internationales Wasser sind und das holländische Gesetz gilt nicht für das internationale Wasser. Dann hat die Veronica-Leitung gesagt, dann müssen wir auf eine andere Weise versuchen, ein Ende zu machen an die Aussendungen von Radio Nordsee. Sie haben dann einige Leute eingemietet in Scheveningen. Einer von diesen drei war ein ehemaliger Kapitän der Mebo, so er wusste der Weg auf das Schiff und abends spät haben sie eine Bombe geworfen in den Maschinenraum der Mebo 2 und ja, das Schiff ist in Feuer gegangen. Nicht ausgebrannt und der nächste Tag wurden schon wieder die Aussendungen hersteld.
Mayday, mayday, mayday. Dit is Radio Noordzee Internationaal aan boord van de Mebo 2. Mebo 2, Mebo 2. 4 mijl uit de kust van Scheveningen.
This is the radio ship Mebo 2. 4 miles off the coast of Scheveningen. We require assistance urgently due to a fire on board this vessel in the engine room. The extent of the damage is not known at the present time, but we hope to bring it... If...
Mayday, mayday, we need help, we need help. This is the Mebo 2, the radio ship anchored 4 miles off Scheveningen. We have a fire on board which is taking control of the ship. Mayday, mayday. We need help. SOS, SOS, mayday, mayday. This is the Mebo 2.
This is Radio Nordsee International, an SOS call. This is mayday, 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 Radio Nordsee International from the Mebo 2. At exactly 52 degrees, 11 minutes latitude, 52 degrees, 11 minutes latitude, 4 degrees, 16 minutes longitude. 52 degrees, 11 minutes latitude, 4 degrees, 16 minutes longitude.
Due to the heavy smoke in the ship, we are... Oh, good. Seht ihr irgendjemand noch in Zürich zuhören? Das ist Folgendes passiert, ich gebe geschwind eine kurze Meldung durch. Der alte Maschinenraum hat explodiert und hat angefangen zu brennen und das Feuer ist angestiegen bis in die Brücke. Ich bin jetzt gezwungen auszuschalten, weil sehr starker Rauch ist, überall auf dem Schiff. Die Leute sind sicher in der Rettungsboot. Bye bye.
Anfänglich ging das ganz gut, aber es kamen immer mehr Reibereien auf, sodass die Konkurrenz schlussendlich da mit diesem Bombenattentat auf uns zugekommen ist. Wir hatten da 3 Taucher angeheuert, die uns nachts, als die Mannschaft am Fernsehen saß, eine Bombe gezündet haben. Das Schiff ist zum Glück nicht ganz explodiert, sondern nur die Brücke ist abgebrannt. Wir waren am selben, das war nachts um 11 Uhr hat das gebrannt und wir waren am anderen Tag um 6 Uhr wieder in der Luft. Die Leute wurden dazu mal schnell von der Polizei ausfindig gemacht. Die waren angefahren gekommen, diese 3 Taucher mit einem Gummiboot. Das haben sie vor der Küste bei Scheveningen im Sand vergraben, verschnitten und vergraben. Die wurden dann ausfindig gemacht. Und es ist eigentlich erst etwa 3 Wochen nach dem Bombenattentat rausgekommen, dass unser Konkurrent Radio Veronica hinter dieser ganzen Geschichte gewesen ist. Und Sie haben ja auch dann gehört, dass die beiden Direktoren von Radio Veronica ein Jahr verklagt wurden, für ein Jahr Gefängnis bekamen, ebenso die 3 Taucher.
jaarlijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Nummer 10.
Wall Street Shuffle.
Nummer 9.
Sugar Baby Love. Sugar Baby Love.
Nummer 8.
But I don't wanna die in a near disaster.
Nummer 7.
Part of the 16.
Nummer 6.
Mama was a poor man.
Nummer 5.
Because your baby ain't your baby anymore.
Nummer 4.
Now rocket, I'm gonna launch a show.
Nummer 3.
Arriva, Gigi Amoroso.
Nummer 2.
He was a
stip nummer 1 blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35, die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de Middengolf op Radio Veronica de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten en Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk één troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars. Mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40. Dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.
Am 31. August 1974 ist für die meisten Seesender Schluss. An diesem Tag traten auch in den Niederlanden Gesetze in Kraft, die die Arbeit auf den Schiffen und jedwede Unterstützung unter Strafe stellen.
Luisteraars, we zijn nu te ontvangen op 3 verschillende golflengten. We zijn eruit op 220 meter middengolf. Welkom ook de 49 meter Europaband. Luisteraars op de korte golf en verder via FM-kanaal 44. Tot u spreekt een van de eigenaren van de boot, Edwin Bollier.
Liebe Freunde von Radio Nordsee International, als wir unser Schiff, die Mebo 2, vor nunmehr über 4,5 Jahren vor der niederländischen Küste verankerten, wussten wir noch nicht, was uns dort im Einzelnen erwarten würde. Zwar kannten wir die Niederlande auch vorher und hatten dort auch früher schon Geschäftsfreunde. Doch was sich speziell während der Zeit unserer Partnerschaft mit der Firma Bazaar Musical hier über die vergangenen Jahre entwickelt hat, ist sicher mehr gewesen als nur eine ganz gewöhnliche Geschäftsverbindung. Wir haben so viele wirkliche Freunde hier in Holland gefunden, dass wir davon tief beeindruckt sind. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Dag Vrienden, God bless you all.
Nur Radio Caroline sendete weiter. Bis zum 19. August 1989. Die britische Marine ließ das Schiff gewaltsam besetzen. Live übertragen von Radio Caroline.
This is the radio ship Ross Revenge. We appear to be in quite a dangerous predicament at the moment, Bruce.
At the moment we have a ship alongside us. It's a Dutch vessel.
The Volans, I believe.
The Volans.
Yeah, the Volans.
And it is endangering everybody on board. All right.
This is just
one more message, please, Chris. I've just spoken to the Dover Coast Guard. For anybody listening, would they please stop now calling the Coast Guard?
Okay, so once again, anybody who's listening, please stop calling Dover Coast Guard. Dover Coast Guard apparently now are fully aware of the situation.
All you need is love. All you need is love.
Love Is All You Need. We've got Nigel Harris with us. Nigel.
Yes, we have been now boarded by the Dutch authorities. We are in desperate need of help, and they are to shut the station down and take us all off.
Right, if
we are in international waters, this is a breach of this vessel's right to be here. And I desperately plead for help. We need help now.
So please, anybody who is listening, anybody who is in authority, anybody who thinks they can do anything at all, please help us. This is Radio Caroline, anchored in the international waters of the North Sea. We are currently being boarded.
Please call your local MP, councillors, local radio stations and local newspapers. Anybody, please help, quick.
Thank you, Neil Gates. We've got just about, well, not quite everybody in the studio at the moment, but we've got a fine crew here. Latest news, Nigel.
The authorities are on board now, making their way to the studio.
Right, this could be the end. We wish you...
We stay as long as we can.
We wish you a lot of love. We've been here since 1964, Easter Sunday 1964, and hopefully someday Radio Caroline will be back. In fact, I feel sure that we will. Please keep listening.
We'll be leaving the any moment now. The boarding party are finding their way to the transmitter room, and they are going to dismantle all our broadcasting gear, take the studio to pieces, dismantle the generators, and then incapacitate the ship totally. They'll also be taking staff with them, but I'm not too sure exactly how that one works at the moment. But they are now making their way downstairs. We will be going off the air any time.
Nigel, this is the saddest day of my life, and I think it's going to be a sad day for a lot of people.
Yeah. I know, but we just can't fight them. There's too many of them. They have a type size of the Ross, and it's not the end, I'm sure, although it's easy to say that.
The Ross Revenge is not the only ship in the world. We will be back, we can assure you that.
Caroline will return.
The 19th of August, 1989, is the day the UK, Great Britain, became a totalitarian state.
Radio Caroline, we love you too much to leave you forever. Please keep tuned over the weeks and months to come to our frequencies. And I feel sure that you will hear something in the not too distant future.
Bruce Monroe, come on. Explain things.
Right. As it stands, the gentlemen are going to remove the transmitter from the ship and take a few other things.